Das war ein besonderes Geschenk für mich. Danke. Ich freue mich, heute bei euch sein zu können. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat. Und zwar, er steht in Römer Kapitel 5 und dort im 10. Vers. Römer Kapitel 5 und dort Vers 10. Da schreibt Paulus: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Einander der Frage, wie werden wir versöhnt und was ist der Ausgangspunkt der Versöhnung? Um dann festzustellen, das Ziel der Versöhnung ist Friede. Friede mit Gott. Aber damit das möglich ist, musste etwas geschehen, was der Mensch nicht verdient hatte. In den Konflikten in unserer Welt geht es um Einfluss, Macht, Besitz. Und dabei gibt es anscheinend keine Grenzen. Wer die Macht hat, setzt alle Mittel ein und alle Waffen ein, die ihm zur Verfügung stehen, ohne Rücksicht auf die Opfer. Es macht schon keinen Spaß mehr, die Nachrichten einzuschalten. Manchmal denke ich mir, wie war das doch schön, als wir nur Radio hatten. Bilder prägen sich sehr viel mehr ein als nur das Wort. Und wenn ich jetzt vorgestern in den Nachrichten gesehen habe, aus welchen Ruinen manche Menschen jetzt wenigstens herauskommen konnten in Syrien, dann frage ich mich, sind die eigentlich alle bekloppt? Wie kann man sowas seinem Volk zumuten? Und das ist nicht der einzige Platz, wo um Macht gerungen wird. Und anscheinend haben die Machthaber immer noch nicht begriffen, dass man auf solche Art und Weise seine Macht nicht erhalten kann. Aber wer die Macht hat, nutzt sie. Und dann gibt es noch die Scharfmacher auf beiden Seiten, die dazu beitragen, dass der Konflikt immer weiter schwelt. Lass mich dazu ein Beispiel nehmen, noch gar nicht so alt. Etwa 500 Jahre lang haben Israelis und Palästinenser in Frieden miteinander gelebt. Und dann kamen diejenigen, denen das auf welchen Gründen auch immer nicht gefallen hat, und haben die jeweiligen Seiten so aufgehetzt, dass die Menschen heute nicht mehr in Frieden miteinander leben können. Ist das nicht schrecklich? Und wenn wir dann noch an die Diplomatie denken, dann wird einem noch schlechter, als es einem vorher schon ging, weil man nicht weiß, was wollen die eigentlich? Die spielen mit falschen Karten. Und dann verlangen sie noch von uns, dass wir ihnen das glauben. Und da kommt noch ein Problem dazu. Ihr seid euch doch darüber im Klaren, dass ihr nur die Informationen kriegt, die ihr haben sollt. Alles andere wird verschwiegen. So ist es in der Welt. Und dann gibt es noch mehr. Da sprengen sich junge Menschen in die Luft, nur weil sie dem Gegner schaden wollen. Und denken nicht daran, dass sie damit denen schaden, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Dabei ist es ihnen völlig gleichgültig, wer die Opfer sind. Sie merken es ja auch nicht mehr, nicht? Ist das nicht pervers? Mit Vernunft sind solche Dinge nicht zu begreifen. Jetzt komme ich zu unserem Text zurück. Bei Gott gelten offensichtlich andere Gesetze. Wir stehen ihm als hilflose Geschöpfe gegenüber. Er hat alle Macht und könnte im Bruchteil einer Sekunde uns alle vernichten. Und tut es nicht. Paulus sagt, alle sind Sünder. Lass mich anders sagen, alle sind schuldig. Und da hebt sich keiner von dem anderen ab, da gibt es keine Unterschiede. Nun könnte es sein, dass jemand sagt, können wir stolz sein, dass wir alle gleich sind, nicht? Das ist kein Grund zum Stolz. Höchstens zeigt uns das unsere Bedürftigkeit. In diesem Zustand stehen wir Gott gegenüber. Und das bezeichnet die Bibel als Feindschaft. Denn der heilige Gott kann das, was er als Sünde bezeichnet, nicht ertragen. Das ist Feindschaft. Und da wir alle davon befleckt sind, sind wir alles Feinde. Und jetzt, so beschreibt es Paulus, geschieht etwas Ungewöhnliches. In den Konflikten der Welt, wo man sich zusammensetzt, um sie zu lösen, da ist es so, dass beispielsweise die Syrien-Konferenz ja geplatzt ist, nicht? Warum wohl? Weil keiner bereit ist, nachzugeben. Keiner ist bereit, dem anderen entgegenzukommen. Vielleicht kann man das sogar verstehen. Beide Seiten haben viel zu verlieren oder viel zu gewinnen. Und was tut Gott? Er versöhnt seine Feinde. Fantastisch. Nicht zu begreifen. Er liebt die, die ihn ablehnen. Das ist unglaublich, wenn wir bedenken, welche Schwierigkeiten wir damit haben, uns damit abzufinden. Seine Lösung ist nicht Kampf. Er weiß, dass Gewalt nur Gegengewalt erzeugt. Das scheinen die Machthaber in dieser Welt bis heute noch nicht begriffen zu haben, obwohl diese Gesetzmäßigkeit schon seit einigen tausend Jahren besteht. Sie meinen, wer Macht hat, muss sie auch einsetzen. Und befrieden damit nicht, sondern schüren den Konflikt noch mehr. Bei ihnen scheint es so zu sein, dass Friedhofsruhe die einzige Möglichkeit des Zusammenlebens ist. Schrecklich. als Gott seinen Feinden Befreiung von aller Schuld und allem Stress anbot, zahlte er dafür einen sehr hohen Preis. Er gab sich in seinem Sohn selbst, um dieses Ziel zu erreichen. Als Christus am Kreuz von Golgatha starb, war der Preis für die Erlösung bezahlt. Nicht von denjenigen, die die Hilfe brauchten, nämlich von Menschen, sondern von Gott, der die Erlösung denen anbietet, die sie nicht verdient haben. Die unvorstellbare Grausamkeit dieses Todes können wir kaum ermessen. Und der Vater sah zu, ohne einzugreifen. Es war die römische Form der Todesstrafe für politische Verbrecher und für politische Verräter. Dass die jüdischen Oberen ausgerechnet diese Todesstrafe forderten, zeigt die Perversität ihres Denkens, zeigt, mit welcher Grausamkeit sie Jesus verfolgt haben. Wenn sie seine Wohltaten sahen, hat sie das nicht dazu gebracht, dankbar dafür zu sein, sondern seinen Tod zu fordern. Verstehst du das? Tut mir leid, ich nicht. Diese Tat stellt das Selbstverständnis des Menschen auf den Kopf. Denn normalerweise, um etwas zu erreichen, müssen wir etwas leisten. Aber hier, wir können nichts leisten. Wir können nur das Angebot, das Gott uns gibt, akzeptieren. Wir brauchen nur die Befreiung von allem, mit dem wir von unserem Gewissen geplagt werden, anzunehmen und können nichts dafür bieten. Der Mensch hat nun die Freiheit, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Egal, wofür er sich entscheidet, das wird weitreichende Folgen haben. Wer dieses Geschenk ablehnt, kann niemanden für die Folgen verantwortlich machen, weil er sich selbst dafür entschieden hat. Seine eigene Entscheidung bestimmt sein Schicksal. Nicht die Umstände, nicht die anderen Menschen, nicht die Voraussetzungen, sondern seine eigene Entscheidung. Die zwangsläufige Folge davon ist, dass er das ewige Leben verliert, weil es nur einer geben kann, Jesus Christus. Das hat nichts mit Rache zu tun. Das ist die Folge einer Entscheidung, nichts weiter. Wer die Erlösung annimmt, kann nichts dafür leisten. Nichts, was ihn dafür befähigt, die Erlösung zu bekommen. Wer weder Herkunft noch Werke haben irgendeinen Einfluss darauf. Schon wer anfängt, sich bestimmte Privilegien auszurechnen, liegt schief. Obwohl das ein scheinbar unausrottbarer Versuch ist. Wir sind es einfach nicht gewöhnt, etwas geschenkt zu bekommen. Ich habe den Eindruck, wir als Deutsche haben da besonders viele Probleme mit. Wenn jemand sagt, ach, du hast aber ein schönes Kleid an, ach, habe ich im Ausverkauf gekriegt. Ja, und so geht es weiter. Ich muss euch etwas bekennen. Ich habe es in England gelernt, einfach nur Danke zu sagen. Ich war es nicht gewöhnt. Und solche Haltung überträgt sich natürlich auch auf unsere Beziehung zu Gott. Auch die Jünger meinten, dass sie so denken müssten. Und so kamen sie eines Tages zu Jesus. Natürlich, wer kann es anders sein? Petrus. Er war ja immer mit dem Mund vorne, nicht? Und hat dann gesagt, Herr, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Und dann hat er, was hat er erwartet? Oh, Jesus ist auf die Denkweise sogar eingegangen und hat dann gesagt, guck mal, wenn du hier eins aufgibst, kriegst du es zehnfach zurück. Damit scheint es so, als ob er die Denkweise des Petrus unterstützte, aber das tat er nicht, denn seine Belohnungen lagen auf einer anderen Ebene. Es nützt nichts, aber auch gar nichts, was wir vorweisen könnten, was uns eventuell als Bezahlung einfällt. Man kann sich einfach nicht wie der Lügenbaron Münchhausen an dem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Das geht nicht. Übrigens, er schaffte das sogar mitsamt dem Pferd. Toll, nicht? Aber das ist ja ein Lügenbaron und daher kann das also nicht stimmen. Auf der anderen Seite aber gibt es auch nichts, absolut gar nichts, was uns von der Erlösung ausschließen könnte. Weder Herkunft noch Taten können das beeinflussen. Die Erlösung ist frei und kann nicht bezahlt werden. Es gibt auch nichts, was jemand davon ausschließen kann. Jeder hat die Möglichkeit, die Erlösung zu bekommen. Es liegt nur an der eigenen Entscheidung. Nun könnte jemand natürlich auf den Gedanken kommen, okay, das ist eine tolle Sache, damit spielt es also überhaupt gar keine Rolle, wie ich mein Leben führe, es schließt mich ja nichts von der Erlösung aus. Doch bedenken wir, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Wenn also mit so einem hohen Preis das bezahlt wird, was ich verkehrt gemacht habe, möchte ich den sehen, der sich hinstellt und sagt, ich wiederhole das einfach nicht. Sünden sind so teuer, dass sie den Sohn Gottes das Leben gekostet haben. Da ist es nur natürlich, dass ich sie meide. Dass ich einfach sage, okay, das war so doll, dass ich mich jetzt bemühe, das nicht wieder zu tun. Und interessant, auch in dieser Situation hat Jesus uns ein Angebot zu machen. Er lässt uns nicht allein, sondern sagt, komm, ich nehme dich bei der Hand. Und dann ist es völlig natürlich, dass wir nicht dahin gehen können, wo er nicht hingehen kann. Dann ist es völlig normal, dass wir das nicht tun können, was ihm nicht gefällt. Die Folge der Erlösung ist also Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber. Denn da Gott weiß, was für uns am besten ist und er uns berät, was wir besser lassen, weil es uns schaden würde, wer hält mich dann davon ab, uns zu sagen, okay, den Weg möchte ich mit dir gehen. Dabei braucht niemand an Werkgerechtigkeit zu denken. Die ist nur gegeben, wenn wir versuchen, mit dem, was wir leisten, so als ein Zeugnis vor Gott aufzutreten und sagen, Edge, jetzt kannst du ja gar nicht anders, nicht? Das ist die schlimmste Form, die es gibt, um Erlösung zu bekommen. Es ist ein Irrweg, der funktioniert nicht. Was uns zum Nachdenken über den Weg, wie Gott uns haben will, bringen soll, ist nicht Berechnung, sondern Liebe und Dankbarkeit. Der Preis für die Übergabe des Lebens an Jesus Christus, das ist es, was er gern möchte. Er möchte, dass wir uns ihm übergeben mit allem, was wir sind und was wir haben. Dann nämlich geben wir Jesus das Mitspracherecht bei allen Entscheidungen, in unserem Sprechen, in unserem Denken, in unserem Verhältnis zu unseren Mitmenschen, in unserer Familie, bei unserer Geldverwaltung. Das Ergebnis muss man dann in unserem Leben sehen können. Nun wissen wir aus eigener Erfahrung, dass unser Leben nicht gut verläuft. Sünde wird durch die Übergabe an Jesus Christus nicht ausgeschaltet. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir leben in einer Welt, die von Sünde durchsetzt ist. Und da wir selbst Teil dieser Welt sind, brauchen wir uns überhaupt nicht zu wundern, dass sie auch in unserem Leben kräftig mitredet. Man wird nun mit Sünde nicht dadurch fertig, dass man sie ignoriert. Man wird auch nicht dadurch fertig, dass man sie bekämpft. Das haben viele, viele Generationen von Christen versucht und sind alle ausnahmslos gescheitert. Auch die Sache der Sünde kann nur gelöst werden durch Übergabe. Und die Übergabe unseres gesamten Lebens endet nicht mit unserer Entscheidung. Sie muss im Alltag weitergehen. Es findet praktisch so eine Art Besitzerwechsel statt. Wir kommen zu der Erkenntnis, dass wir verloren sind. Das lehrt uns den Alltag, dazu braucht man nicht zu studieren. Nach der Erkenntnis kommt die Frage nach der Veränderung. Das nennt die Bibel Reue. Reue bedeutet, es tut mir leid, was ich getan, gedacht oder gesagt habe. Denn es war nicht gut. Aber ohne Reue, ohne diese Reue, gibt es keine Vergebung. Denn ich habe gar kein Bedürfnis danach, wenn ich nicht feststelle, was mit mir wirklich ist. Darum schreibt der Apostel Paulus an die Galater, das Gesetz, das uns zeigt, wo wir unsere Fehler haben, ist der Zuchtmeister zu Christus hin. Was heißt denn das? Das bedeutet ganz einfach, es zeigt mir, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe kann mir nur jemand geben, der mich befreien kann. Und befreien kann mich nur Jesus Christus. Und Jesus wird zu dieser Bitte um Vergebung immer ein offenes Ohr haben. Und er hilft mir, nicht wieder in dieselbe Falle zu treten. Aber da ist ein Problem. Wir sind Wiederholungstäter. Das heißt, also brauchen wir immer wieder, jeden Tag von neuem, Vergebung. Und wir dürfen sicher sein, dass uns diese Vergebung immer wieder gewährt wird. Nur eins darf nicht nachlassen. Ich muss ständig auf der Hut sein. Auch dafür gibt es einen Trost. Wir brauchen das nicht allein zu tun. Jesus steht uns bei und gibt uns die notwendige Kraft, was wir nicht alleine vollbringen können, dass er das tut. Er vollbringt es in uns. Und das war's, was Paulus gemeint hat, als er sagte: Doch nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Nur entscheiden müssen wir uns. Das nimmt uns niemand ab. Wenn wir das aber tun und bereit sind, mit Jesus zu gehen, findet eine eigentümliche Veränderung statt. Plötzlich macht uns das keinen Spaß mehr, was wir früher gemacht haben, weil wir feststellen, das hilft uns nichts. Und dann machen uns Dinge Spaß, die uns vorher gelangweilt haben. Probier das aus. Geh mit Jesus und du wirst es erfahren. Und du wirst erfahren, du wirst wählerischer. Wählerischer in dem, was du siehst, was du hörst, was du dir ansiehst, vielleicht auch im Fernsehen. Wir werden bei allem fragen, welchen Einfluss hat das auf mich? Und wenn ich feststelle, es beeinflusst mich negativ, dann lassen wir das einfach. So könnte es sein, dass wir früher vielleicht gerne so spannende Sachen wie Krimis gesehen haben, nicht? Und dann stellen wir fest, welchen Einfluss sie auf uns haben. Wir sehen unsere Umwelt ganz anders an, misstrauisch. Hinter jedem Busch vermuten wir einen Verbrecher. Und da ich so nicht leben will, schaue ich mir keine Krimis an. Das macht aus uns keine Spießer, die keinen Spaß mehr haben oder machen, sondern macht uns nur wählerischer. Bereits die Psychologie sagt uns, dass in unserem Leben nichts verloren geht, was wir sehen, hören oder schmecken. Es wird alles abgespeichert in unserem Unterbewusstsein und prägt uns. Das heißt, unser Charakter wird von vielen Dingen geprägt, die uns nicht bewusst sind. Als ich das erste Mal gelesen habe, das ist schon viele Jahre her, war ich überhaupt nicht überrascht, weil ich das aus meinem eigenen Leben wusste, dass das so ist. Christen wissen, welchen Einfluss auf uns ausgeübt wird. Dazu brauchen wir die Psychologie nicht. Das können wir bereits in der Bibel lesen. Es ist daher nicht gleichgültig, wie wir unser Leben führen. Und Jesus möchte uns helfen, aber die Entscheidung, die liegt einzig und allein bei uns. Die nimmt er uns nicht ab. Davon befreit er uns nicht. Aber bedenken wir, an dieser Stelle gibt es keine Neutralität, keinen Mittelweg. Ich kann mich nur für oder gegen Jesus entscheiden, mit allen Konsequenzen. Das bedeutet, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Es gibt vieles, was wir uns nicht leisten können. Es gibt aber auch vieles, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und dafür verlangt er keine Bezahlung. Daher können wir glücklich und zufrieden sein, dass wir keine Voraussetzungen brauchen, um erlöst zu werden. Das macht unser Leben fröhlich und ausgeglichen. Das entlässt uns aber nicht aus der Verpflichtung, unseren Teil zu leisten, der zwar die Erlösung nicht ergänzt, sie aber möglich macht. Sonst sind unserem Gott die Hände gebunden. Dann kann er nichts für uns tun, wenn wir nicht zu unserem Teil bereit sind. Und dieser Teil heißt Entscheidung. Jesus möchte mit uns leben. Und dann gibt es keine Ecken in unserem Leben, die er nicht betreten darf. Für unsere Sicherheit ist es absolut notwendig, dass er unser Herr ist. Ohne ihn läuft nichts. Das ist kein Despotismus, sondern eine Notwendigkeit, weil es niemanden gibt, der uns die Erlösung anbieten kann, als nur er selbst. Falls jemand euch auf einem anderen Weg Glück und Zufriedenheit anbietet, und diese Angebote gibt es zuhauf, der soll wissen, das ist ein Irrweg. Der führt nicht zum Ziel. Als die Apostel Petrus und Johannes eines Tages vom Hohen Rat festgenommen wurden und sie zur Rede gestellt wurden, was sie nach Meinung der Oberen für einen Unsinn erzählen, nämlich dass Jesus von den Toten auferstanden ist, da haben sich die beiden hingestellt und haben gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Erstens, wir haben es erlebt, wir wissen, wovon wir reden, und zweitens, es gibt keinen anderen Weg als nur Jesus Christus. Und was die damals gesagt haben vor dem Hohen Rat, stimmt heute noch. Geben wir jetzt Jesus die Chance, das in uns zu verwirklichen? Den Weg dorthin müssen wir selber gehen. Den nimmt uns niemand ab. Aber sei getrost, er geht mit. Er trägt uns durch alle Schwierigkeiten und lässt nur das zu, was gut für uns ist. Und wenn du im Augenblick seine Führung nicht verstehst, tröste dich. Auch ich habe weder in meiner Vergangenheit noch in meiner Gegenwart alles verstanden und freue mich darauf, dass es einmal eine Zeit gibt, in der mir Jesus selbst die Antwort auf das Warum gibt. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. Daraus ergibt sich, dass die Wiederkunft Jesu Christi eine Notwendigkeit ist, weil Erlösung sonst nicht vollständig ist. Die Welt würde zugrunde gehen. Nun kannst du sagen, tut sie sowieso. Tut sie auch. Aber es gibt einen Ausweg. Erlösung ist nur dann vollständig, wenn wir in der Gegenwart dessen leben, der sein Leben für uns eingesetzt hat. Ohne diese Erfüllung wäre unser kurzes Leben ohne Sinn. Wenn wir also bitten, Herr Jesus, komme bald, dann geht es dabei um die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht. Und darum kann ich sagen, Herr, komm bald. Es wird Zeit. Amen. Herr Jesus Christus, unser Erlöser und Heiland, dass du so Großes für uns getan hast, Dafür können wir nur Danke sagen. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass wir dir so wertvoll sind, dass du alles für uns gegeben hast. Nun kommen wir zu dir und bitten dich, übernimm doch einfach unser Leben. Regle es so, dass du uns annehmen kannst, wenn du kommst. Und dann komme bald, Herr Jesus. Wir warten auf dich. Amen. Amen.